Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Be my guest. Seien Sie willkommen. Im Sinne traditioneller Gastfreundschaft bewirten kann ich Sie über die Lautsprechermembrane hinweg natürlich nicht, aber vielleicht bewirken, dass Ihnen das Wasser im Munde zusammenläuft. Denn wenn ich gleich mit Priya Basel über Gastfreundschaft rede, wird es unweigerlich auch um fantastisches Essen gehen, um Großzügigkeit und den indischen Hang zur Überbewirtung. Übers Gegenteil wollen wir allerdings nicht schweigen. Das Spannungsverhältnis von Asylrecht und Gastfreundschaft kommt in dieser Lesart ebenso vor wie der Mangel, von dem Flucht und Exil begleitet werden. In meiner Familie hat die Essens an der Lebenszeit einen unvermindert hohen Anteil. Das sage nicht ich, sondern die in Berlin lebende britisch-indische Schriftstellerin Priya Basel. Wir besuchen Supermärkte wie andere Kunstgalerien, wir kochen wie andere Marathonlaufen. Priya Basel sitzt mir nun gegenüber und schon verspüre ich nach diesem einen Zitat gewaltigen Appetit, weil ich nämlich gelesen habe, wie diese Mahlzeiten in ihrer Familie aussehen. Verlockend, voller aromatischer Vielfalt und Ausland opulent. Beschrieben in einem Essay mit dem Titel Gastfreundschaft. Gastfreundschaft, Priya Basel, das bedeutet für Sie also zunächst einmal jemanden zu bewirten.
Ja, aber auch bewirtet zu sein. In meiner Familie, wie Sie schon erwähnt haben, ist die Gastfreundschaft immer mit Übertreibung gebunden. Und es gibt meine Großmutter Mamji und ich erzähle, wie sie hat das Essen als eine Art Waffen benutzt, um die Leute zu locken, aber auch zu steuern. Man muss immer, besonders die Männer, genau an diesem Zeitpunkt am Tisch sein und muss essen mehr als die wollen. Und sie übt immer Druck, dass wir alle das tun. Und obwohl es sehr lecker ist, habe ich ein bisschen unter diesem Regime gelitten. Und gleichzeitig habe ich ein anderes Beispiel gehabt von meiner Mutter. Und ich erzähle im Buch, dass sie war Mitgründerin einer Benehmschule in Kenia. Und da war die Idee der Gastfreundschaft von Vollkommenheit geprägt. Die Idee, dass als Frau die Rolle, die man sich wirklich auszeichnen kann, ist als Gastgeberin. Und es gab eine besondere Art, wie man das üben könnte. Und ich habe das Gefühl, dass mein ganzes Leben irgendwie ein Versuch ist, mich von diesen beiden...
Beide Pole sind ja nicht ganz bequem. Die sind ja beide mit Zwang verbunden in irgendeiner Weise.
Genau, genau.
Und eigentlich ist Gastfreundschaft ja erstmal was Freies.
Genau. Oder sein sollte. Und ich versuche jetzt, vernünftiger, lockerer, nachhaltiger zu sein. Aber es ist sehr interessant zu merken, wie man diese Spuren, die bleiben immer in man.
Sie sind ja ein Kind vieler Kulturen. Sie haben es gerade erzählt, Sie sind aufgewachsen in Kenia, Sie haben in Großbritannien gelebt. Ihre Herkunft ist eine indische Sikh-Familie und da beschreiben Sie eine Tradition bei den Sikhs, die sehr beeindruckend ist. Ein Gastmahl für alle. Was ist das?
Genau, das heißt Langa und Langa bedeutet Gemeinschaftskuche und es ist eine Art offene Einladung. Alle können kommen und an diesem Mahl teilnehmen. Die können auch freiwillig kochen. Das gehört zum Sikhismus seit der Gründung der Religion. Und die Idee war, einen Platz zu bieten, wo alle auf Augenhöhe zusammenkommen können. Und das Essen ist immer vegetarisch. Und man sitzt oft am Boden, sodass alle diese Sachen wie Klasse und Religion und Geschlecht und Rasse, die sind alle vermindert in gewisser Sinne. Und ich finde die Idee sehr, sehr schön. Ich habe das gelernt, als ich Kind war, dass wir diese offene Einladung für alle geben. Und habe dann trotzdem mich gefragt, wenn das wirklich so ist, warum gibt es in unserer Gurdwara nur immer andere indische Leute? Das war in Kenia.
Es gibt einen Widerspruch zwischen der tollen Idee und der Praxis. In der Praxis treffen sich hauptsächlich auch wieder Sikhs dann bei
genau,
diesem Essen.
Genau. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Da vorne vom Gurdwara stehen viele schwarze Kenianer, es gab auch in der Gesellschaft andere weiße Leute, aber fast nie waren die mit uns in Gurdwara. Und ich habe gefragt, was bedeutet eine offene Einladung? Wer wirklich bekommt das? Und dann im Buch habe ich versucht, das auch mit der EU zu verbinden und die Idee der offenen Grenzen und wie offen die wirklich sind und für wen.
Da erkennt man schon, das Buch ist zum einen ein sehr persönliches Buch. Sie erzählen Familiengeschichten, auch mit relativ harschen Wertungen ihrer Eltern oder Großeltern. Also was Sie vorhin erzählten, da gibt es den Satz, in der ersten Hälfte ihres Ehelebens kochte Mamji für Papai, um ihn zu beeindrucken, in der zweiten Hälfte, um ihn zu unterdrücken. Also es wird dann auch sehr intim und sehr wirklich sehr nah. Sie kommen einem menschlich sehr nah. Und dann gibt es einen politischen Exkurs, also in die Gesellschaft hinaus, was Gastfreundschaft bedeuten kann. Schreiben Sie eine Anhängerin des effektiven Altruismus von dem Philosophen Peter Singer. Was ist der effektive Altruismus?
Ja, es ist ein Versuch, Geld zu geben zu anderen Charities oder Leute, wo es am effektivsten benutzen werden wird. Und es gibt manche Organisationen, die das wirklich checken und beurteilen. Und auf Peter Singers Website kann man eine Liste sehen von Charities, die sehr wirksam sind. Und man kann dann entscheiden, die zu unterstützen. Und viele, die das machen, geben viel Geld, fast 50% von was sie verdienen. Und man kann ein Pledge nehmen, es heißt The Pledge, und man entscheidet 1% von was man verdient, zum Charity zu geben. Und das habe ich getan und ich erzähle in dem Buch, was es für mich bedeutet hat, diese Entscheidung zu treffen und dann auch zu sehen, dass man kann nicht so eine Entscheidung nur einmal treffen. Besonders mit effektivem Altruismus, es gibt einen Druck, immer mehr zu geben und das heißt, wie ein Laufer versucht, immer ein Rekord, ja genau, ein neuer Rekord zu setzen. So versuchen diese Altruists mehr zu geben als vorher.
Da sind wir wieder an dem Punkt, den wir vorhin hatten, dass es auch eine Gastfreundschaft und eine Mildtätigkeit, ein Altruismus gibt, der mit einem inneren Zwang verbunden ist. Also wo man nicht mehr so ganz frei ist zu sagen, ich mache heute das und morgen das, sondern man ist dann in so einem Zwangsgedanken
genau.
drin.
Aber ich glaube, dass Gastfreundschaft ist auch manchmal eine Zumutung. Das heißt, man ist manchmal in einer Lage, wo man etwas machen musste, wo man das nicht will. Ich erzähle im Buch eine Freundin von mir, ich habe sie zu einem Abendessen eingeladen und sie hat gesagt, kann ich einen Freund mitbringen? Ein Fremder, kennt der Person nicht und ich habe gesagt, nein. Und dann, meine Freundin ist auch nicht gekommen. Und dadurch ist es mir klar geworden, dass ein Teil der Gastfreundschaft bedeutet, nicht im Voraus zu entscheiden, was der Ergebnis sein sollte. Man muss immer offen bleiben und das kann ganz unangenehm sein.
Sie schildern tatsächlich in diesem Essay von 130 Seiten beide Seiten der Gastfreundschaft, eben auch die Seiten, die einem nicht so angenehm sind. Sie schreiben da zum Beispiel, dass man hinterher das Geschirr abräumt und dann da ja die Spuren der Menschen dran sind, der Speichel und so weiter. Das gehört zu den unangenehmen Geschichten. Und dann werden Sie an einer Stelle ganz intim, das rührt einen fast, dann, als es um die Geflüchteten 2015 aus Syrien geht, bei all diesen attraktiven, intelligenten Menschen, die jetzt hier sind, fuhr ich fort, werde ich nichts Besonderes mehr sein. Niemand wird sich mehr für mich interessieren. Das ist ja ein bisschen seltsam. Warum sollte sich keiner mehr für Sie interessieren?
Ja, es zeigt, wie komisch wir sind als Mensch, wie wir verunsichert sein können. Und für mich es war auch sehr komisch, dass ich solche Gedanken überhaupt gehabt habe. Aber ich möchte nur zeigen, dass vielleicht ist es nicht so schlimm, dass wir erkennen und auch akzeptieren, dass wenn andere Leute zu uns kommen, es ist eine Versicherung, wir müssen auch anders sein, wir müssen einen Weg finden. Und manchmal unsere Zweifel auszudrücken, hilft, um mit diesen Zweifeln klarzukommen. Und ich glaube, wenn wir einen Zeitraum oder einen Platz haben, miteinander darüber zu sprechen, können wir das besser lösen, als wenn wir sagen, nur das gefällt mir nicht, die müssen ausbleiben. Und das ist die Position jetzt, was ein Teil der Gesellschaft nimmt. Und wir sehen das in der Erfolg der Parteien wie AfD, dass die Antwort ist, nein, wir wollen diese Leute nicht haben. Und eigentlich ist das keine Antwort.
Vielen Dank, Brüder Basil. Wir sprachen über den Essay Gastfreundschaft von Beatrice Fassbender. Ins Deutsche übersetzt ist er im Insel Verlag erschienen. 134 Seiten, kosten 14 Euro. Und weil Gastfreundschaft Band Nummer 1462 in der äußerst schmucken Reihe der Inselbücherei ist, taugt er auch vorzüglich als Gastgeschenk bei einer Einladung. Deutschlandfunk Kultur, die Lesart am Samstag. Gastfreundschaft hat einen guten Klang in unseren Ohren, Asyl auch, jedenfalls in den Ohren von Drangsalierten und Verfolgten. Diejenigen, die Asyl gewähren könnten, sehen das allerdings oft ganz anders. Umkämpftes Asyl heißt ein Buch des Erfurter Historikers Patrice Portrus, der die Entwicklung der deutschen Asylpolitik nachzeichnet. Dietmar Süß hat es gelesen und beginnt seine Besprechung mit einem Zitat aus dem Buch.
Der Komplex Flüchtlings- und Asylpolitik war von Beginn an mit fundamentalen Fragen nach den politisch-moralischen Grundlagen der deutschen Gesellschaft verbunden,
schreibt Patrice Portrus.
Für die einen stellte eine offene Flüchtlings- und Asylpolitik die Garantie für eine grundsätzliche Abkehr von der rassistisch geprägten Vergangenheit und insbesondere vom Nationalsozialismus dar. Für die anderen war eine solche Position undenkbar, weil sie einen Bruch mit dem Paradigma des Nicht-Einwanderungslandes bedeutete und dieses als Aufgabe der historischen, kulturellen und ethnischen Identität der Deutschen verstanden wurde. Diese konfliktträchtige Konstellation existierte seit dem Beginn der politischen Debatte um das Asylrecht und um das Grundgesetz und prägt diese bis in die Gegenwart.
Portrus verfolgt auf knappem Raum die großen Linien dieser Kontroversen. Die Auseinandersetzungen des Parlamentarischen Rates im Jahr 1948, die Diskussionen über die Aufnahme kommunistischer Flüchtlinge in den 1950er Jahren, der Streit um den Umgang mit politisch Verfolgten aus Chile, die vor der Diktatur Pinochets geflohen waren, bis zur Aufnahme der vietnamesischen Boat People und dem asylpolitischen Streit in der jungen Berliner Republik Anfang der 1990er Jahre. Damals, im Jahr 1993, hatten sich die Parteien nach heftigem Streit auf eine Einschränkung des Asylrechts geeinigt. Ein, wie das Portrus nennt, weiterer Gründungsakt des wiedervereinigten Deutschlands, der getrieben war von hässlichen ausländerfeindlichen Kampagnen großer Zeitungen und mörderischen Pogromen gegen Migranten in Ost und West. Portrus erzählt seine Geschichte als doppelte Nachkriegsgeschichte. Er blickt also auch auf den Umgang der DDR mit Geflüchteten. Während seine Darstellung für die alte Bundesrepublik den bekannteren Linien folgt, argumentiert Portrus aufgrund seiner großen Forschungserfahrung für Ostdeutschland auf viel breiterer Kenntnis. Seine Bilanz:
Entscheidend für den Umgang mit Fremden im Staatssozialismus war die mit der Totalität des marxistisch-leninistischen Herrschaftsanspruchs verbundene Homogenitätsvorstellung der kommunistischen Staatspartei. Nicht das Postulat des universalen Menschheitsfortschritts, sondern die dichotome Struktur des Klassenkampfes kann für den Umgang mit Fremden im Arbeiter- und Bauernstaat als grundlegend angesehen werden. Für DDR-deutsche Kommunisten wie auch für einfache DDR-Bürger war es unter Berufung auf den proletarischen Internationalismus durchaus möglich, im Alltag fremdenfeindliche Vorurteile bzw. nationalistische Stereotype bedenkenlos zu benutzen, ohne dadurch in Konflikt mit der sozialistischen Staatsgewalt zu geraten.
Die DDR war weder der Genfer Konvention beigetreten, noch kannte die SED-Diktatur bei Asylverfahren ein individuelles Rechts- oder Klageverfahren. Und so ging es im Alltag um sehr unterschiedliche, vor allem um linke politische Flüchtlingsgruppen. Griechische Kommunisten, die vor der Verfolgung in ihrem Land Hilfe beim sozialistischen Bruder suchten. Geflohene spanische Bürgerkriegskämpfer, die Schutz vor den Repressionen des Franco-Regimes benötigten, und auch Flüchtlinge aus Algerien und Chile. Aber internationale Solidarität hatte ihren Preis. Und so galt beispielsweise mancher der nordafrikanischen Politflüchtlinge, die für die algerische Unabhängigkeit gekämpft hatten, den örtlichen Behörden als Sicherheitsrisiko. Das lag nicht an ihrer politischen Einstellung, sondern, wie es die Abteilung Internationale Verbindung des ZK der SED sorgenvoll protokollierte, an den sexuellen Kontakten algerischer Männer mit ostdeutschen Frauen. So weit sollte die Völkerverständigung jedenfalls nicht gehen. Kein Wunder, warum die Frage der Moral, der Arbeitseinstellung und auch der Bezahlung immer wieder für Konflikte sorgte. Von den Versprechungen jedenfalls, die mancher der Algerier bei der Ankunft erhalten hatte, war dann im Betriebsalltag nicht viel übrig. Buttrus' Buch ist ein pointierter Versuch, die längeren Linien der derzeit so heftig geführten Debatten um das Für und Wider des Asylrechts aus deutsch-deutscher Perspektive historisch präziser zu erfassen. Deutlich wird vor allem, dass es im Streit um Zuwanderung, politisches Asyl, Grenzschutz und Willkommenskultur um zentrale Streitfragen der politischen Identität dieses Landes geht, die keineswegs im Jahr 2015 ihren Ursprung haben. Der Begriff der Flüchtlingskrise ist dabei so falsch wie hässlich. Denn so sehr, dass mancher im Augenblick auch herbeischreit, Deutschland ist in der Flüchtlingsfrage, anders als es die abendländischen Untergangsszenarien beschwören, nicht der Nabel der Welt. Die Mehrheit beispielsweise der afghanischen Flüchtlinge sucht Schutz in Pakistan oder dem Iran. Und der Großteil der syrischen Flüchtlinge lebt nicht etwa in Bayern, sondern in der Türkei, Jordanien oder dem Irak. Die Staaten des globalen Südens haben dabei die übergroße Mehrheit aller registrierten Flüchtlinge aufgenommen. Deutschland und die EU haben dazu in den vergangenen 20 Jahren vieles unternommen, damit Europa gerade nicht das Ziel aller globalen Migrationsbewegungen wird und dafür erhebliche Mittel und massiven Druck insbesondere auf die Länder Afrikas eingesetzt. Nicht alle Passagen der Studie überzeugen gleichermaßen. Die Akteure der Asylpolitik, Parteien, Verbände, Nichtregierungsorganisationen, sie erhalten bei Buttrus keine rechte Kontur. Das gilt für die konservativen Kritiker, aber mehr noch für diejenigen, die sich für Asylsuchende einsetzen. Rechtsanwälte, Sozialarbeiter, Politikerinnen und Politiker, Teile der christlichen Kirchen sowie Organisationen wie Pro Asyl. Sie bleiben in seiner Darstellung etwas zu blass. Genauso wie die Asylsuchenden selbst. Die bunte Vielfalt zivilgesellschaftlichen Engagements, die ja selbst Teil der veränderten politischen Kultur der Bundesrepublik ist, sie hätte etwas mehr Farbe durchaus verdient. Es macht die Studie sympathisch, dass sie mit klarer innerer Haltung geschrieben ist und die Analyse darunter nicht leidet. Mit Blick auf die gegenwärtigen Kontroversen bilanziert der Erfurter Historiker deshalb unmissverständlich:
Wer humanitäre Hilfeleistungen offen denunziert, die Menschenrechte suspendiert sehen will und somit die normativen Grundlagen der Demokratie angreift, der will einen vermeintlich völkisch reinen Ursprungszustand nicht einfach nur wiederherstellen. Letztlich zielen ihre Forderungen auf einen Abbau des liberalen Rechtsstaats und auf das Ende der offenen Gesellschaft. Denn mehr noch als in den Flüchtlingen und Asylsuchenden selbst sehen sie in der Pluralität eine Gefahr für ihr utopisches Gesellschaftsideal der reinen Abstammungsgemeinschaft, die sich Volk nennt. Dabei ist es besonders problematisch für die Stabilität der Bundesrepublik, dass die Vertreter dieser nationalkonservativen bzw. völkisch-reaktionären Politik zu großer Zahl in den staatlichen Institutionen sitzen und dass sie umstandslos bereit sind, mit autoritären und diktatorischen Regimen in Europa und darüber hinaus zu kooperieren.
Recht hat er. Und wer diese Deutungsschlachten führen und besser verstehen will, der sollte dieses Buch lesen.
Das meint Dietmar Süß über Umkämpftes Asyl. Vom Nachkriegsdeutschland bis in die Gegenwart. Von Patrice Potrus. Christoph Links Verlag, 248 Seiten, 25 Euro. Vielen Verfolgten hätte es 1933 geholfen, wenn es wenigstens an manchen Orten der Welt ein Asylrecht gegeben hätte. Tatsächlich aber blieb die Flucht aus Nazi-Deutschland, das Exil, ein Aufbruch in ein Leben voller Unwägbarkeiten, voller Not und voller Probleme. Das Deutsche Exilarchiv in Frankfurt am Main ist an der Deutschen Nationalbibliothek angesiedelt und mit der Leiterin Silvia Asmus bin ich jetzt verbunden. Denn die eindrucksvolle Dauerausstellung in der Bibliothek hat nun Niederschlag in einem reich bebilderten Buch gefunden. Guten Morgen, Frau Asmus.
Schönen guten Morgen.
Was zeigt diese Ausstellung und wie viel ist davon im Buch enthalten?
Die Ausstellung zeigt eine Auswahl aus unserer Sammlung. Das sind 250 Exponate, mehr als 300 Publikationen. Und dann gibt es an Tablets Biografien, die man recherchieren kann. Und das Buch zeigt eine Auswahl daraus.
Das Buch hat eine Vorrede, einen sehr schönen Essay von Doron Rabinowitsch. Ich zitiere mal einen Satz daraus. Der Flüchtling lässt mehr zurück als seine Wohnung, seine Wertsachen und den Großteil seiner Garderobe. Um seine nackte Haut zu retten, nimmt er nicht viel mehr mit als das, was er im Leibe tragen kann. Er beginnt dem Schreckbild zu ähneln, das seine Feinde von ihm malen. Was konnten denn die Flüchtlinge mitnehmen, was sie dann im Rückschluss, sozusagen in der Rückkehr, sammeln können in ihrer Sammlung?
Na, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wann man Deutschland verlassen hat, ob man noch eine geordnete Ausreise zustande bringen konnte oder ob man sehr überstürzt fliehen müsste. Das hat natürlich bestimmt, was man mitnehmen konnte, und es hat auch bestimmt, wohin man gegangen ist und auch wie oft man die Länder oder sogar die Kontinente wechseln musste. Und entsprechend sind die Nachlässe, die wir verwahren im Deutschen Exilarchiv, auch ganz unterschiedlich bestückt. Das reicht von Tafel, Silber, Spitzendecken, Damast, Tischdecken bis zu Beständen, in denen nur wenige Dokumente oder Briefe enthalten sind.
Tafelsilber in der Deutschen Bibliothek, das wundert einen dann ein bisschen.
Na, das sind zum Beispiel Familien, die sehr früh nach Brasilien ausgewandert sind und die einen großen Teil einfach ihres Mobiliars und ihres Besitztums noch mitnehmen konnten nach Brasilien. Und dann vor Ort oft feststellen mussten, dass sie mit all dem zunächst in der Ankunftssituation überhaupt nichts anfangen konnten. Da gibt es in der Ausstellung zum Beispiel einen großen Überseekoffer, der ganz interessant ist, weil er früher einfach ein Reisekoffer der Familie war, über wirklich viele Jahrzehnte, Jahrhunderte sogar, die Familie bei Reisen begleitet hat, der dann zum Exilkoffer wurde und in dem dann Teile des Nachlasses jetzt nach Deutschland zurückgekehrt sind. Und darin befanden sich zum Beispiel auch Damast-Tischdecken.
Stichwort Koffer. Das ist ja ein reich bebildertes Buch und es lebt auch von den Abbildungen, die Sie darin haben. Und eine dieser Abbildungen hat mich sofort fasziniert. Das ist ein aufgeklappter Koffer auf dem Foto und da ist wirklich gestopft voll, sind da nur Papierbögen drin, nämlich Manuskripte, Kurzgeschichten, die ein Mensch mit sich herumgetragen hatte. Von wem sind die?
Das ist der Koffer des Schriftstellers Walter Meckauer, der mit seiner Frau Lotte und seiner Tochter Brigitte 1933 Deutschland verlassen hat. Sie sind erst in die Schweiz gegangen, dann weiter nach Italien, haben auch dort den Ort gewechselt, haben in Rom und Positano gelebt und mussten dann aufgrund der antijüdischen Maßnahmen in Italien wieder das Land wechseln, sind nach Frankreich gegangen, dort auch interniert worden, sind dann über die grüne Grenze wieder in die Schweiz und sind 1947 dann in die USA ausgewandert. Und auf sehr vielen dieser Stationen hat sie eben dieser Koffer begleitet, der erstmal ja nur ein Alltagsgegenstand war. Im Exil war er dann sowas wie ein transportabler Aufbewahrungsort, so eine Art mobiles Büro eines Schriftstellers. Und er ist eben später zum Objekt der Erinnerung geworden, erst in der Familie und jetzt bei uns in der Ausstellung.
Nun kenne ich den Namen dieses Schriftstellers überhaupt nicht. Sind denn diese darin verwahrten Kurzgeschichten je publiziert worden?
Zum Teil sind sie publiziert worden. Er hat ja auch während des Exils versucht, braucht er auch eine Verdienstquelle, diese Dinge zu veröffentlichen. Zum Teil sind sie aber auch noch nicht publiziert. Wir haben sie jetzt digitalisiert und wenn die Dinge erschlossen sind, dann sind sie eben auch zugänglich und können auch genutzt werden.
Auf dem Cover des Buches ist etwas abgebildet, das fast so wirkte, als könnte es heute ein Jugendlicher als, ja, wie soll man sagen, als Retro-Bekleidungsstück oder Accessoire benutzen, nämlich eine Tasche, eine Stofftasche, grobes Leinen, Sackleinen mit lauter so Badges drauf, Gestickereien drauf. Da erzählt die Tasche eine Geschichte.
Das ist die Tasche von Irma Lange. Der Name wird Ihnen auch nichts sagen. Es ist eine ganz unbekannte Person auch. Sie stammte aus einer Wiener jüdischen Familie, hat in Berlin gelebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn. Sie ist zum Christentum übergetreten. Der Sohn war getauft. Und in den ersten Jahren nach der nationalsozialistischen Machtübernahme fühlte sich die Familie auch noch nicht bedroht. Erst nach den sogenannten Nürnberger Gesetzen wurde ihr und ihrem Sohn dann klar, dass sie als Juden in Deutschland keine Zukunft mehr hatten. Sie sind nach England gegangen. Der Vater ist in Deutschland geblieben. Und nach Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden ja in England Ausländertribunale eingesetzt. die die dort lebenden Deutschen kategorisiert haben, also als ob sie ein Sicherheitsrisiko darstellten. Und Irma und Hans Lange sind erstmal der Kategorie C zugewiesen worden, also kein Sicherheitsrisiko, aber mit Ausdehnung des deutschen Machtbereichs kam es dann erneut zu Internierungen und diesmal waren auch Irma und Hans Lange betroffen. Und von diesem Prozess der Internierung erzählt diese Tasche. Irma Lange hat auch eine schriftliche Autobiografie hinterlassen und die hilft uns dabei, das Dargestellte wirklich zu entschlüsseln. Also die Tasche erzählt von der Inhaftierung im Londoner Frauengefängnis Holloway. Sie erzählt von dem Tribunal. Sie erzählt dann von der Unterbringung auf der Isle of Man. Irma Lange war im Frauenlager Russian interniert und sie erzählt auch von den Erfahrungen, die sie dort gemacht hat.
Und das ist fast wie ein kleiner Comic.
Das trifft es ganz gut und es ist ja auch sehr farbenfroh, anders vielleicht als unsere Stereotype von Flucht, die wir im Kopf haben, das darstellen würden, hat sie sehr bunten Filz und Stickgarn benutzt, um diese Geschichte darzustellen. Und tatsächlich ist es auch so, dass Irma Lange in ihrer Autobiografie an einigen Stellen ein, man kann fast sagen, ein positives Fazit dieser Internierung zieht. Ob das der Grund war, weshalb sie sie in dieser Form so dargestellt hat, wissen wir allerdings nichts. Dazu ist nichts überliefert.
Gegenteil von farbenfroh ist Erde, Asche und sehr ergreifend ist ein kleines Säckchen, das jemand mit sich herumgeführt hat.
Das ist das Säckchen der Familie der Schriftstellerin Stefanie Zweig. Der Vater Walter Zweig war ja Rechtsanwalt, hatte seine Stelle verloren und hatte dann 1938 die Möglichkeit, in Kenia als Farmverwalter zu arbeiten. Dieses Säckchen haben wir ausgewählt als Ausstellungsexponat, weil es ganz gut deutlich macht, dass man eben sehr viel zurücklassen musste. Man musste ja nicht nur Freunde, Familie, die gewohnte kulturelle Umgebung, Sprache, Besitz zurücklassen, sondern eben auch Erinnerungsstätten. Und Walter Zweig musste eben das Grab seiner Mutter zurücklassen und hat als Erinnerung daran, sicher auch für sich selbst, dann eben dieses Säckchen Erde mitgenommen. Und es ist von Stefanie Zweig ist vieles ja literarisch verarbeitet worden. Das sind so halb fiktionale Romane, in denen sie sehr viele Briefe, die sich materiell nicht erhalten haben, erinnert. Und da erinnert sie zum Beispiel auch einen Brief ihres Vaters an dessen Schwester, in dem der Vater eben schreibt, ich bin jetzt hier in Genua kurz vor der Abreise und fühle mich so, als sei ich in ein tiefes Loch gestürzt. Und jetzt würde mir so ein Stückchen Heimat, ein Stückchen Erinnerung und sei es auch nur ein Säckchen mit Graberde sehr viel helfen. Und dieses Säckchen mit Erde haben wir dann eben nach dem Tod von Stefanie Zweig in ihrer Wohnung auch vorgefunden.
Vielen Dank, Sylvia Asmus. Das war sehr eindrücklich. Wir sprachen über den von Ihnen herausgegebenen Band Exil, Erfahrung und Zeugnis, Deutsches Exilarchiv 1933 bis 1945 der Deutschen Nationalbibliothek, Wallstein Verlag, 328 reich bebilderte Seiten, kosten 24,90 Euro. Und die Texte sind in Deutsch und in Englisch abgedruckt. Ins Studio gekommen ist jetzt mein Kollege Carsten Huck und der hat ein Buch mitgebracht, das auf den ersten Blick ein sehr entspanntes Geschehen zeigt. Zwei Frauen sonnen sich im Liegestuhl. Wenn man genau hinschaut, kann man sogar den Werbespruch auf den leeren Liegestuhl neben ihnen lesen. Aqua Isopan steht da drauf. Also eine deutsche Ferienszene anno 1939, denn um dieses Jahr geht es. Der Krieg, den keiner wollte, heißt das Buch von Frederick Taylor. Was wird da erzählt, Carsten Huck, dass Hitler-Deutschland keinen Krieg wollte?
Ja, in der Tat wird das erzählt, aber aus der Perspektive derjenigen, die eben keinen Krieg wollten. Das ist die Bevölkerung, das ist das Volk. Es sind nicht die Führer, es sind nicht die Politiker, die Repräsentanten, sondern Taylor schreibt eine People's History, also er versucht herauszufinden, wie die Gemütslage der Durchschnittsbürger aussah und nimmt die Perspektive von unten ein. Es kommen aber natürlich in dem Buch auch diejenigen vor, die den Krieg wollten. Also er zitiert auch die Führer, die Politiker, die auch durch die Propaganda es geschafft haben, von 1938 bis 1939 die Stimmung in Deutschland so anzuheizen, dass dann, als es wirklich losging im September 1939, das Volk, das deutsche Volk auch durchaus der Meinung war, dass dieser Krieg berechtigt ist. Man habe in Polen einzumarschieren und dafür Ruhe zu sorgen. 1938, und das ist interessant, im Laufe der Sudetenkrise war das deutsche Volk tatsächlich in der Gesamtheit noch nicht so begeistert. Und Hitler hat das gespürt, hat eine Rede gehalten, hat gemerkt, die gehen nicht richtig mit und hat dann auch so ein bisschen seine Politik verlangsamt. Und natürlich haben ihm die Mächte Großbritannien und Frankreich da sehr geholfen, indem sie eben ihm das gegeben haben, was er wollte. Also tatsächlich hat ihn das ermutigt, weiterzumachen und den Druck auf das eigene Volk zu verstärken.
Nun ist Taylor ein britischer Historiker, allerdings mit starkem Fokus auch in seinen früheren Büchern auf Deutschland. Beschreibt er nur die Stimmung im deutschen Volk oder auch die in England?
Nein, nein, er macht beides und zwar parallel. Er schneidet quasi wie in einem Film immer die Szenen gegeneinander. Das ist eine sehr, sehr schöne und wirklich plastische, lebendige Collage, die da zustande gekommen ist. Er springt von Großbritannien nach Deutschland und wieder zurück. Er geht auch in der Zeit manchmal zurück. Er erzählt nicht ganz chronologisch. Also er beginnt 38 und also im August 38 und es geht bis September 39. Aber zwischendurch gibt es immer wieder Rückblicke, Vorausblicke. Er zitiert eben aus sehr vielen Tagebüchern. Er hat Interviews sich verschafft, die in den Archiven in Großbritannien sind, mit Leuten, die diese Zeit erlebt haben. Und das macht dieses Buch interessant, dass man wirklich einen Eindruck bekommt, wie ging es dem Durchschnittsbürger? Wie hat der Durchschnittsbürger diese Zeit erlebt? Und da ist es tatsächlich so, wie es auf dem Cover dieses Buches zu sehen ist. Man ist in den Urlaub gefahren, man hat Reisen unternommen, man ist seinem Tagwerk nachgegangen, man hat Radtouren gemacht, Konzerte besucht, ist ins Kino gegangen. Es gab natürlich immer welche, die ahnten, was da kommt. Und die Kriegsangst war 38 sehr groß. Und nach dem Münchner Abkommen flaute die sozusagen ab. Man hatte das Gefühl, sowohl in England als auch in Deutschland, so, die Kriegsgefahr ist gebannt, wir können jetzt weitermachen wie vorher, obwohl man das Gefühl hatte, dass jetzt England durchaus die Tschechen verraten hat und Hitler zum Fraß vorgeworfen hat im Prinzip.
Nun, in all dieser Harmlosigkeit des alltäglichen Lebens gibt es ja zumindest in England doch eine Gruppe, die das anders hätte sehen müssen, nämlich die Exilanten, die nach England geflüchtet waren. Kommen die vor in dem Buch?
Die kommen vor und das ist sehr interessant. Taylor beschreibt die Stimmung in England in Bezug auf diese Exilanten, auf die Flüchtlinge, auf die Migranten, die speziell eben auch aus Nazi-Deutschland kamen. Und da fiel mir wirklich auf, dass die Argumente, die gebraucht wurden im Umgang oder in der Reaktion auf diese Exilanten, durchaus den Argumenten entsprechen, die wir heute gebrauchen, wenn wir uns mit den Flüchtlingen befassen, die über das Mittelmeer kommen. Es gibt gewissermaßen ein Verständnis in der Bevölkerung. Gleichzeitig sagt man aber, ja, wir können ja jetzt nicht alle aufnehmen. Es gibt auch einen gewissen Antisemitismus. Also man möchte auch nicht zu viele Juden haben und windet sich so ein bisschen dadurch. Die Initiativen, die etwas für Flüchtlinge aus Nazi-Deutschland getan haben, waren zu der Zeit vor allem private Initiativen.
So wie heute auf dem Mittelmeer.
Genau. Als private Initiative. Also die Regierung hat es vermieden, sich da stark zu engagieren.
Nun bin ich etwas hellhörig geworden. Sie haben Tagebucheintragungen genannt und Interviews. Da denke ich sofort an Kempowski, das Echolot, oder an Florian Illis, 1913. Unterscheidet sich dieses Buch von diesen Patchwork-Arbeiten? Wie ist es gemacht? Wie ist es aufgebaut?
Es unterscheidet sich durch die Fülle des Materials. Es ist wirklich unglaublich viel unterschiedliches Material verwendet in diesem Brief. Persönliche Briefe, öffentliche Reden, diplomatische Dokumente. Aus der Literatur wird zitiert. Ruth Andrea Friedrich hat Tagebuch geschrieben. Dann gibt es einen Autor, der eine zwiespältige Rolle in Deutschland gespielt hat, Erich Ebenmeier. Auch der wird ausgiebig zitiert. Also es ist wirklich sehr, sehr umfassend. Es geht bis zum Kinoprogramm, bis zu Konzertzetteln, die er da ausgewertet hat. Das ist das Tolle. Man bekommt wirklich ein Gefühl für die einzelnen Leute auch und die einzelnen Geschichten, die einzelnen Lebensgeschichten und die Alltagsnormalität, die dadurch unglaublich plastisch geschildert wird.
Ich höre raus, das lohnt sich zu lesen.
Das lohnt sich auf jeden Fall, weil man das Gefühl auch hat beim Lesen, der schreibt zwar über die Vergangenheit, Aber es beschleicht ein merkwürdiges Gefühl, dass es vielleicht doch auch etwas mit unserer Gegenwart zu tun haben könnte.
Vielen Dank, Carsten Hook. Wir sprachen über Frederick Taylor, Der Krieg, den keiner wollte. Briten und Deutsche, eine andere Geschichte des Jahres 1939. Siedler Verlag, 432 Seiten, 30 Euro. Würde man mich bitten, Gastfreundschaft zu zeichnen, schreibt Priya Basel in ihrem vorhin vorgestellten Essay, es wäre eine Reihe von potenziell unendlich großen konzentrischen Kreisen, die von jedem Einzelnen von uns ausgehen. Ihre Überkreuzung und Überlagerung, ihre Reichweite könnte das entscheidende Muster unserer Zeit darstellen. Ein schönes Bild. Einen Kreis kann man ausdehnen, aber auch überdehnen. Nur wenn er ganz in sich zusammenschrumpft, ist er kein Kreis mehr, sondern wird zum einsamen Punkt. Insofern ist Gastfreundschaft kein Luxus, sondern Notwendigkeit.